Durchbruch in der Türkei. Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan will Kirchen zurückgeben. So und ähnlich rauscht es in diesen Tagen im Blätterwald. Was ist da los in Ankara? Will Erdogan wirklich einen der vielen gordischen Knoten im Verhältnis zu den Nicht-Moslems durchschlagen? Oder droht das neue Dekret gleich wieder im Behördensumpf zu verschwinden? Türkei und Religionen, das ist ein kompliziertes Thema. Vor allem, wenn es um die nicht-islamischen Gruppen und Religionsgemeinschaften geht und wenn dazu noch Eigentumsfragen ins Spiel kommen. Das hat alles historische Gründe. Gudrun Seiler.
Nur 3 religiöse Minderheiten sind in der Türkei offiziell anerkannt. Orthodoxe Griechen, Juden und Armenier. Sie bekamen ihren Status 1936. Eine etwas breitere Definition von Minderheiten in der Türkei bot zuvor der Vertrag von Lausanne aus dem Jahr 1923. Er zog auch Kurden oder Aramäer in Betracht, aber nicht die westlichen Kirchen, die römisch-katholische, die Lutheraner, die Freikirchen. Sie haben bis heute keinen Rechtsstatus in der Türkei. Nicht Kirchen sind in der Türkei im Besitz von Immobilien, sondern Stiftungen. Das ist eine Hinterlassenschaft des Osmanischen Reiches. Dort hatte das Prinzip geherrscht, dass alles Land Gott gehört und der Sultan es für diesen verwaltet. Privater Grundbesitz war unbekannt. Stattdessen wies der Sultan den religiösen Gruppen auf deren Anfrage hin Grund und Boden zu, wenn sie Kirchen oder Krankenhäuser errichten wollten. Der rechtliche Rahmen hierfür war Vafix, Stiftungen. 1936 mussten die Religionen Stiftungen dem Staat Listen mit ihrem Besitz vorlegen. Jahrzehnte später brach eine Welle von Enteignungen los, die bis zum heutigen Tag nicht ganz verebbt ist.
Nun also das Dekret Erdogans. Es sieht die Rückgabe des seit 1936 enteigneten Besitzes an jüdische und christliche Stiftungen vor. Nicht an die Kirchen selbst, sondern an die Stiftungen.
Also die christlichen Kirchen in der Türkei existieren rechtlich gesehen überhaupt nicht, genauso wenig wie die jüdische Gemeinschaft in der Türkei. Und anstelle der christlichen Gemeinden, also der christlichen Kirchen und auch der jüdischen Gemeinschaft, sind es eben diese Gemeindestiftungen, die die Eigner von Immobilien sind, die wir nun tatsächlich auch den christlichen Kirchen oder der jüdischen Gemeinschaft zuordnen würden. Aber Faktum ist, die christlichen Kirchen und die jüdische Gemeinschaft haben keine Rechtspersönlichkeit, sondern nur diese Gemeindestiftungen.
Das erklärt Ottmar Öhring, der Menschenrechtsexperte des kirchlichen Hilfswerkes Missio Aachen. Öhring ist in Ankara aufgewachsen. Kaum einer im deutschen Sprachraum kennt sich mit dem Staat-Kirchen-Verhältnis der Türkei so gut aus wie er. Öhring hat den Eindruck, dass 1936 viel schiefgelaufen ist. In dem Moment nämlich, als die religiösen Gruppen in Ankara eine Liste mit ihrem Eigentum einreichen sollten.
Das ist damals nicht in der Weise kommuniziert worden, wie das heute wahrscheinlich der Fall wäre. Und viele haben es überhaupt nicht gewusst, dass sie das tun sollten, haben es dann auch nicht getan. Und im Jahr 1974 hat das türkische Kassationsgericht, also der oberste Gerichtshof der türkischen Republik, entschieden, dass alles, was 1936 von diesen Gemeindestiftungen nicht registriert worden ist als Eigentum, dass das an den türkischen Staat fällt.
Die Enteignungen begannen. Wohngebäude, Kirchenzentren, Garagen, Schuppen kamen, wie Öhring formuliert, den Stiftungen auf einmal abhanden. Eines der enteigneten Gebäude ist heute übrigens ein Nachtclub. All das muss jetzt zurückgegeben werden, außer wenn der Staat diese Immobilien in der Zwischenzeit an Dritte veräußert hat. In diesem Fall sind Entschädigungen zum Marktwert vorgesehen.
Istanbul, das frühere Byzanz, hat eine stolze Geschichte und ist immer noch Sitz des ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel. Doch in der Stadt am Bosporus und auf 2 Inseln in den Dardanellen leben mittlerweile nur noch ca. 2500 Griechen. Was sollen die jetzt auf einmal mit all diesen Immobilien, darunter womöglich dem Nachtclub, machen?
Gut, ich meine, da kann man sich natürlich fragen, ist es sinnvoll oder nicht, aber das ist am Ende gar nicht die Frage, sondern die eigentliche Frage ist die, soll hier Recht geschehen oder eben nicht? Und die türkische Regierung hat sich überraschenderweise darauf geeinigt, dass hier tatsächlich Gerechtigkeit geschehen soll, dass also tatsächlich all das, was den Gemeindestiftungen weggenommen worden ist, dass das an diese Gemeindestiftungen zurück übertragen werden muss. Der Vorsitzende eines Gremiums der Generaldirektion für Stiftungen, ein Grieche, hat in dem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass es tatsächlich nicht die Frage sein kann, ob die Griechen das alles benötigen heutzutage. Natürlich benötigen sie das nicht, um tatsächlich ihre seelsorgerlichen Aufgaben erfüllen zu können oder auch um ihre Aufgaben im Sozialbereich, im Bildungsbereich erfüllen zu können. Das ist natürlich ganz klar. Aber auf der anderen Seite haben sie natürlich einen Rechtsanspruch drauf und deswegen ist es richtig, dass sie das zurückkriegen.
Sie, die Griechen oder gleich Jesus Christus selbst. In vielen Fällen ist nämlich Jesus oder auch mal der heilige Georg als Gründer einer Stiftung angegeben, so dass bisher manchmal türkische Gerichte Jesus vorgeladen haben, damit er bezeuge, dass ihm die Stiftung wirklich gehöre.
Das Problem wird sich natürlich in diesem konkreten Zusammenhang auch stellen. Die türkischen Behörden und insbesondere dann auch die Gerichte haben sich natürlich lange Jahre den Spaß gemacht, nach diesem heiligen Georg fahnden zu lassen. Und wenn er da nicht aufgetaucht ist, haben sie natürlich mit der Begründung, dieser heilige Georg, respektive auch seine Erben seien nicht aufzufinden, eine entsprechende Immobilie enteignet. Es scheint so, dass die türkische Regierung verstanden hat oder verstehen wollte, dass das natürlich ein böses Spiel war und auch wäre, wenn man das fortführen würde.
Die Fahndung nach Jesus oder dem heiligen Georg hat Erdogan jetzt offenbar eingestellt. Ihm ist es, glaubt Öhring, ernst mit der Rückgabe. Allerdings will der mit allen Wassern gewaschene Premier mit seiner Initiative auch keine schlafenden Hunde wecken. Darum wurde das Dekret eher versteckt veröffentlicht in einem Text über die Arbeit des Ministeriums für Nahrungsmittel.
Denn es hat in der Vergangenheit tatsächlich Streit gegeben über die Frage insbesondere der Entschädigung der nicht-muslimischen Gemeindestiftungen im Fall von Liegenschaften, die an gutgläubige Dritte veräußert worden sind. Da ist im Parlament argumentiert worden von Abgeordneten, dass man diesen schmutzigen Nicht-Muslimen, diesen Ungläubigen kein Geld nachwerfen sollte. Das tut jetzt die Regierung und das muss man natürlich durchaus als einen doch sehr mutigen Schritt ansehen, zumal eigentlich nicht klar zu sehen ist, aus welchem Grund sie das tun.
Wirklich nicht? Ist Erdogans Schachzug nicht in Wirklichkeit ein Signal an die Europäische Union, der die Türkei doch, wie wir in den letzten Jahren immer wieder gehört haben, beitreten will? Nein, das sieht Ottmar Öhring nicht so.
Die scheinen das wirklich aus der Überzeugung heraus zu tun, dass das eigentlich getan werden muss.
Die Hoffnung auf die EU, die hat die türkische Regierung im Stillen schon fast fahren lassen. Das zumindest ist der Eindruck des Türkei-Experten.
Es ist natürlich immer von der EU gefordert worden, dass diese ganze Frage geklärt wird. Das ist schon richtig, aber im Grunde genommen muss man natürlich ganz klar sagen, dass der Wind des Beitritts zur EU, der ist total abgeflaut. In der Türkei geht eigentlich kaum noch jemand davon aus, dass es wirklich zu einem Beitritt der Türkei zur EU kommen kann.
Und auch auf EU-Seite gibt es Indizien, dass das zumindest mittelfristig nicht geschehen wird, etwa in der mittelfristigen Finanzplanung der EU. Auch kirchliche Partner in der Türkei, mit denen Öhring in Dauerkontakt ist, haben den Eindruck, die Regierung Erdogan tut jetzt einfach für das Verhältnis zu den Nichtmuslimen das, was sie schon seit Jahren angekündigt hat, ganz unabhängig von einem möglichen EU-Beitritt.
Wobei man ganz klar sagen muss, es ist ein wichtiger, es ist ein mutiger Schritt, ein überraschender Schritt, aber es ist noch nicht das, was eigentlich tatsächlich von der Türkei erwartet wird. Nämlich, dass sie Religionsfreiheit, vollständige Religionsfreiheit im Sinne der internationalen Konventionen, unter anderem auch der Europäischen Menschenrechtskonvention, umsetzen würde. Das muss durch eine neue Verfassung geschehen. Und es gibt zwar durchaus eine Diskussion über die Erarbeitung einer neuen Verfassung, da gibt es auch schon Streit in der Türkei, wie das geschehen soll, wie diese Verfassung ausschauen soll. Aber es ist in keinster Weise klar, wie es mit diesem Verfassungsprozess weitergehen wird.
Ein Sprung zurück ins Jahr 2008. Da war die gleiche Frage wie jetzt eigentlich schon einmal gelöst worden. Reform des Stiftungsrechts, guter Wille der Regierung, lobende Schlagzeilen. Religiöse Gruppen stellen über 2000 Anträge auf Rückerstattung von Immobilien und so weiter. Und dann war dasselbe passiert wie oft. Das meiste versandet im Apparat, scheitert an bürokratischen Hindernissen.
Das gleiche Problem wird sich diesmal wieder zeigen, dass natürlich unter Umständen die Behörden, die zuständigen Behörden, bei denen natürlich jetzt die Rückgabe respektive die Entschädigung beantragt werden muss, dass die natürlich wieder spielen werden. Das ist eine alte Geschichte in der Türkei, dass die Behörden nicht immer das tun, was die Regierungen wollen, respektive umgekehrt. Ein Problem, das es hier auch noch geben wird, das ist natürlich, dass in dieser Regelung auch drinsteht, dass die interessierten rechtmäßigen Eigentümer, also die Gemeindestiftungen, erstens die Rückgabe respektive die Entschädigung für Immobilien beantragen müssen und dass sie zweitens diese Fragen, diese Einzelfälle auch dem Parlament vorgelegt werden müssen und das Parlament wird dann praktisch über die Rückgabe und die Entschädigung entscheiden.
Hier liegt eine Schwäche des Dekrets. Schließlich hat es auch bei den letzten Änderungen des Stiftungsrechts immer wieder heftigen Streit unter den Abgeordneten gegeben. Das könnte auch diesmal dafür sorgen, dass das Ganze doch wieder ins Hängen kommt, wie Öhring formuliert. Er hoffe allerdings, dass Erdogan als Parteivorsitzender der islamischen AKP sein Gewicht bei dieser Frage in die Waagschale werfen wird.
Profitieren werden von Erdogans Dekret alle religiösen Minderheiten oder Gruppen, die Gemeindestiftungen haben. Dazu zählen auch die katholischen Armenier und Syrer, alle, die als Minderheiten entsprechend dem Vertrag von Lausanne von 1923 gelten. Aber eben nicht die Bahai, evangelische Kirchen, freikirchliche Gruppen oder auch nicht die römisch-katholische Kirche. Die hat keine Gemeindestiftungen, sondern nur ganz normale Grundbuchauszüge für einige ihrer Liegenschaften. Für andere hat sie gar nichts.
Und das zeigt, dass es eben doch noch ein weiter Weg ist, bis die Türkei dann wirklich zu voller Religionsfreiheit kommt. Denn die katholische Kirche, die römisch-katholische Kirche, die traditionellen evangelischen Kirchen, die evangelischen Freikirchen und auch zum Beispiel die Bahai haben alle größte Probleme im Hinblick auf ihre Existenz. Sie haben genauso wie die sogenannten Lausanner Minderheiten keinen Rechtsstatus in der Türkei, existieren offiziell nicht, können sich eigentlich rechtlich gesehen gar nicht organisieren in der Türkei, können auch kein Eigentum in der Türkei haben.
Es bleiben also auch nach Erdogans neuestem Schritt viele Widersprüche. Die Gemeindestiftungen haben zwar Rechtspersönlichkeit, gleichzeitig existieren ihre Bezugskirchen und Gemeinschaften rechtlich gesehen in der Türkei überhaupt nicht. Heiliger Georg, hilf!
In osmanischer Zeit hielten Schutzmächte aus dem Westen, etwa Frankreich oder Italien, ihre Fittiche über die römisch-katholische Kirche in der Türkei. Das fiel ersatzlos weg, als sich nach dem Ersten Weltkrieg die Türkische Republik gründete. Trotzdem hält die rechtlich nicht existente Kirche weiterhin viele ihrer Liegenschaften. Sie nutzt zum Beispiel Kirchen, als deren Eigentümer im Grundbuch längst der türkische Staat eingetragen ist. Da gibt es noch viele Fragen zu klären, sagt Türkei-Experte Öhring.
Das hat von Seiten der katholischen Ortskirche und auch von vatikanischer Seite immer wieder die Idee gegeben, dass man nach dem Modell des Modus Vivendi mit Tunesien einen entsprechenden Modus Vivendi auch mit der Türkei aushandeln sollte, dass also praktisch der Kirchenbesitz, das Kircheneigentum der römisch-katholischen Kirche gesichert wird, ausgehend von einem Status quo an einem bestimmten Tag, Bezugstag. Meines Erachtens wäre das der falsche Weg, weil wir ganz deutlich sehen, dass es in der Türkei seit geraumer Zeit, eben seit mindestens 2002, Bewegung in der Frage gibt, hin auf mehr Religionsfreiheit, im günstigsten Fall sogar volle Religionsfreiheit. Und es wäre meines Erachtens außerordentlich ungünstig, wenn die katholische Kirche hier vorpreschen würde und sich einen anderen Status zuzueignen versuchen würde, als er für alle anderen Kirchen dann am Ende möglicherweise eines Tages rauskommen wird.
Istanbul. Die armenische Gemeinde in der Stadt ist seit dem Völkermord von 1915 bis 17 stark geschrumpft. Im ganzen Land soll es nur noch 60.000 Armenier geben. Istanbuls christliche Armenier feiern ihren Gottesdienst jeden Sonntag in einer anderen Kirche der Stadt, aus Angst, dass wieder einmal eine Immobilie vom Direktorat für Religionsstiftungen eingezogen wird, unter dem Vorwand, die Kirche werde ja gar nicht mehr genutzt. Kommt der heilige Wanderzirkus der Armenier von Istanbul jetzt an ein Ende? Das Dekret der türkischen Regierung macht zumindest Hoffnung darauf. Doch der Weg hin zu voller Religionsfreiheit in der Türkei, er ist noch lang. Auch weil das Osmanische Reich sehr komplizierte Verhältnisse an seine Nachfolger vererbt hat. Ein religiöses Knäuel, das nicht leicht zu entwirren ist.